Lieber Maestro Santi, sehr geehrter Herr Bundespräsident, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und der Zürcher Hochschule der Künste, liebe Musikerinnen und Musiker, sehr verehrte Damen und Herren. Meglio tardi che mai. Lieber spät als nie, könnte ich sagen. Denn in der Tat hätte Ihnen, lieber Nello Santi, die Stadt Zürich den Kunstpreis auch schon viel früher verleihen können. Im Jahr 1969 zum Beispiel, als Sie im damaligen Stadttheater gerade auf 11 erfolgreiche Jahre als Musikdirektor zurückblicken konnten. Aber damals gab es den städtischen Kunstpreis noch gar nicht. Hingegen wurde Ihnen 1972 die Hans-Georg-Nägeli-Medaille verliehen, 3 Jahre nach Ihrem Rücktritt als Musikdirektor des Stadttheaters. Mehr als 4 Jahrzehnte sind seither vergangen. Das Stadttheater heißt schon lange Opernhaus und im Laufe der Jahre sind an diesem Opernhaus viele Intendanten und Dirigenten gekommen und wieder gegangen. Nur einer ist geblieben und wirkt dort seit genau 55 Jahren. Er sorgt aber nicht nur für Kontinuität, sondern immer auch wieder für musikalische Sternstunden. Sternstunden sind garantiert, wenn Nello Santi am Dirigentenpult steht. Ein Dirigentenpult braucht er allerdings selten. Nello Santi befolgt einen weisen Rat von Hans von Bülow. Er hat nämlich die Partitur im Kopf und nicht den Kopf in der Partitur. Das heißt, er dirigiert meistens auswendig. Wie das geht, das ist sowohl den Laien als auch den professionellen Musikausübenden ein Rätsel. Denn Nello Santi dirigiert auch in den Proben ganze Opern auswendig. Und nicht zuletzt das Wagnerjahr hat uns ja wieder einmal bewusst gemacht, dass Opern zu den längsten Musikstücken gehören, die es gibt. Noch rätselhafter ist jenes Charisma, das von Nello Santi ausgeht, jene selbstverständliche Autorität, die er so liebenswürdig auf die Musikerinnen und Musiker überträgt, dass die ihn einfach gern haben müssen. Oft wird ja den Dirigenten nachgesagt, dass sie die weltweit letzte legitimierte Diktatur ausüben. Wenn das auf einen nicht zutrifft, dann auf Nello Santi. Nur mit dieser Kombination von höchstem Können und einer Menschlichkeit, die sich zu einem guten Teil auch der unverkennbaren Italianità verdankt, ist es denn auch zu erklären, dass ein Dirigent nach 55 Jahren von seinem Orchester noch immer geliebt und verehrt wird. Dass er heute Abend diesen Preis nicht mit seinem Orchester, der Philharmonia der Oper Zürich, feiert, hat denn auch einzig terminliche Gründe. Gleichzeitig hat Nello Santi aber auch betont, dass er es besonders schön finde, dass er den Kunstpreis der Stadt Zürich zusammen mit dem Orchester der Zürcher Hochschule feiern darf. Auf diese Weise könne er seine Verbundenheit mit Zürich noch einmal unterstreichen. Lieber Maestro Santi, solche Worte hört eine Stadtpräsidentin natürlich ausgesprochen gern. Es erfüllt mich mit Freude und mit Stolz, dass Zürich seit so vielen Jahren die Wahlheimat eines der größten Dirigenten unserer Zeit ist. 1958 sind Sie in unsere Stadt gekommen. Sie haben danach immer wieder an der Mailänder Scala, an der Metropolitan Opera in New York, am Covent Garden in London, an der Opera in Paris sowie an den Staatsopern in Wien, München und Hamburg dirigiert. Und natürlich stets auch in Ihrer italienischen Heimat, bei La Fenice in Venedig oder in der Arena von Verona. Aber Sie sind in Zürich geblieben. Sie haben sich hier mit Ihrer Familie niedergelassen und Ihre Kinder sind hier zur Schule gegangen. Und immer noch leben Sie mitten in unserer Stadt. Dass der Stadtrat heute Abend einen Künstler mit dem Kunstpreis auszeichnen kann, der eine solche Treue zu Zürich beweist, ist großartig. Und ich darf sicher nicht nur im Namen des Stadtrats von Zürich, sondern im Namen der ganzen Zürcher Bevölkerung Ihnen, lieber Nello Santi, für diese Treue meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ich danke Ihnen für die unzähligen Sternstunden, die Sie uns in den letzten 55 Jahren geschenkt haben. Und ich verbinde diesen Dank mit der Hoffnung, dass wir noch viele davon geschenkt erhalten werden. Maestro Santi, ich gratuliere Ihnen von Herzen zum Kunstpreis der Stadt Zürich. Und ich übergebe nun das Wort an Herrn Professor Lütteken, der Ihr großes künstlerisches Wirken in seiner Laudatio noch näher beleuchten wird. Danach darf ich Ihnen den Preis überreichen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Musikerinnen und Musiker, sehr geehrte Familie Santi, verehrter Maestro Santi. Albert Camus, an dessen 100. Geburtstag wir dieses Jahr denken, hat den antiken Mythos des Sisyphos neu gedeutet. Sisyphos muss, wie Sie wissen, im Hades, also in der Unterwelt, unentwegt einen Stein auf einen Berg wälzen. Kurz vor Erreichen des Ziels rollt der Brocken jedoch wieder herunter und die Mühsal beginnt von vorn. Camus nun meinte gerade, dies sei gar keine Höllenqual, es sei das unbeschreibliche Glück des tätigen, des schöpferisch tätigen Menschen. Für ihn liege das Glück gerade nicht im Erreichen des Ziels, sondern im fortwährenden Bemühen, es stets neu zu versuchen und es beim nächsten Versuch besser zu machen als beim vorhergehenden. Es ist das Privileg der künstlerischen, der musikalischen Existenz, den unaufhörlichen Weg des Sisyphus als Glück zu verstehen. Für einen Dirigenten mag dies auf besondere Weise zutreffen, denn jede gelungene Aufführung kann stets ja nur als eine Annäherung, eine Vorstufe zur nächsten gelten. Das Glück der langen, der tätigen Laufbahn liegt darin, dass jedes neue Bemühen ein Zugewinn ist, weil die immer zahlloser werdenden vorherigen Versuche darin einfließen. Dirigieren ist ein kompliziert verwobenes Bündel aus überragender Begabung, umfassender musikalischer und nicht nur musikalischer Bildung, psychologischem Gespür und einer stetig anwachsenden Erfahrung. Nur beim Dirigieren gibt es das Privileg der altersweisen, aber eben nicht altersmilden musikalischen Weltsicht. Die Beispiele dafür sind alle bekannt. Arturo Toscanini, Richard Strauss, Pierre Monteux, Karl Böhm oder Günter Wand. Das Bemühen in der Wiederholung ist keine Qual, es ist die Verheißung dessen, was nie ganz gelingen kann. Das Musikleben hat sich in den vergangenen Jahren immer verliebter, beinahe versessen gezeigt in die dirigentischen Blitzkarrieren, in die Shootingstars am Pult, in popmusikalisch vermarktete Tageslaunen. Nello Santi, der vor etwas mehr als 82 Jahren im kleinen Städtchen Adria geboren wurde, Nello Santi erscheint zu alledem wie ein Gegenbild, ein beharrlicher Fels in der stürmischen Brandung eines sich der Kurzlebigkeit bereitwillig hingebenden Betriebes. Dabei war auch er blutjung, als er mit Anfang 20 in Padua debütierte, mit dem Rigoletto, einem Lebensstück von ihm zweifellos, das er tatsächlich erstmals 1935 gesehen und gehört hat. Aber es war dies nicht ein Leuchtfeuer einer schnell verlöschenden Tageskarriere, sondern der Beginn einer fortwährend und hart erarbeiteten Laufbahn. Natürlich war Santi, der übrigens nicht aus einem Elternhaus von Musikern stammt, natürlich war er das, was man heute eine musikalische Hochbegabung nennen würde. Natürlich stand der Wunsch, Dirigent zu werden, schon im jugendlichen Alter fest. Doch folgte dieser gefühlten Berufung der tatsächliche Berufsweg, und zwar gewissenhafter Arbeit, die ihn dann nicht nur ganz schnell an alle bedeutenden Opernhäuser der Welt führte, sondern ihn dort eben dauerhaft etablierte. Mit Ende 20 gab er sein Debüt bei den Salzburger Festspielen, übrigens mit Boris Christoph als Filippo II. Im nächsten Jahr wird er übrigens nach Salzburg zurückkehren. Mit gerade 30 im Januar 1962 folgte mit dem Ballo in Maschera sein Debüt an der Metropolitan Opera, noch im alten Bau an der 39. Straße, in jener Institution, dessen Perfektionsstreben selbst in den Unwägbarkeiten des Repertoirealltags etwas geradezu unwirklich Beglückendes hat. Er wurde über 4 Jahrzehnte zu einem ihrer wichtigsten Dirigenten. Seine Lesart des italienischen Repertoires hat das nun längst ins Lincoln Center umgezogene Haus auch auf Tourneen in über 400 Vorstellungen geprägt. Und doch, bei allen Neigungen zu Internationalität und Reiselust, blieb Nello Santi beharrlich auch im Örtlichen. 1958 dirigierte er erstmals am Zürcher Opernhaus, das damals, wir haben es gehört, noch Stadttheater hieß, und sofort wurde er bis 1969 dessen musikalischer Oberleiter. Es war übrigens seine einzige langfristige Chefposition neben den 8 Jahren als Leiter des Radiosinfonieorchesters Basel. Aber das reicht bereits in jene längst versunkenen Zeiten zurück, als Rundfunkanstalten nicht millionenschwer über Fußballrechte stritten, sondern mit fragloser Selbstverständlichkeit Sinfonieorchester unterhalten haben. Nello Santi steht tatsächlich seit über 60 Jahren am Dirigentenpult. Es gibt kein bedeutendes Opernhaus, an dem er nicht Maßstäbe gesetzt hätte. Und doch ist er seit über 50 Jahren Zürich, wo er eben auch seit langem seinen Wohnsitz hat, und dem Zürcher Opernhaus verpflichtet. Er genießt es offenbar, hier stets über unangefochtene Freiräume verfügt zu haben. Das ist gewiss ein Glück für diese Stadt und für die mit ihr verbundenen Musikfreunde. In einer weitgehend auf kritischen Schick und fortwährende Überraschungen bedachten Kulturberichterstattung hat das Wort Kapellmeister oft einen negativen Klang bekommen. Nello Santi hingegen hat die kapellmeisterlichen Tugenden stets hochgehalten und er hat sich dabei im verpflichtenden Erbe seiner großen italienischen Vorgänger gesehen, namentlich Arturo Toscaninis und Tullio Serafins. Damit verbindet sich aber nicht einfach ein Bekenntnis zur Tradition, sondern eben ein Habitus. Santi versteht sich immer als Diener, als Anwalt der Partitur, und so sind seine Deutungen nicht allein von höchster Intensität und Genauigkeit geprägt, sondern auch von einer geradezu bestechenden Lauterkeit. Einem Opernbetrieb, der sich immer selbstverliebter in eine immer weiter entgrenzte szenische Destabilisierungswut begibt, in dem die Laune zur vermeintlich neuen Sicht eine absolute Größe geworden ist, einem solchen Betrieb stand und steht er skeptisch, ja ablehnend gegenüber. Seine Aufführungen sind vom landläufigen Konformismus des Nonkonformen denkbar weit entfernt. Sie sind beseelt von einer immer unerbittlicher werdenden Hingabe an die Partitur. Der Opernkapellmeister ist freilich jemand, der um die Risiken des Abends weiß, um die Disposition oder auch Indisposition von Sängern, um die Launen des Orchesters, um die kleinen und großen technischen Katastrophen, die einen so komplexen, vielgestaltigen Organismus wie eine Opernaufführung fortwährend durchwehen können. Diesen Kosmos nicht nur zusammenzuhalten, sondern über die Unwägbarkeiten des Alltags zu erheben, ihn trotz aller Gefahren zu einer gültigen Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk zu machen, das ist eine Tugend, die Santi in den langen Jahren seines Wirkens immer weiter perfektioniert hat. Damit macht er, dessen Temperament übrigens sprichwörtlich ist, es niemandem leicht, sich selbst am allerwenigsten. Anspruchsvolle Musik ist ihm eine Verpflichtung. Sie duldet keine Kompromisse. Erst aus diesem Ethos entsteht das, was man in einem tiefen, jedenfalls nicht vordergründigen Sinn, als Genuss bezeichnen kann. Die Unbestechlichkeit, die sich hinter diesem Ethos verbirgt, hat 3 phänomenale Voraussetzungen. Es ist erstens, schon angesprochen, ein untrügliches Gedächtnis. Santi dirigiert auswendig. Dies ist kein Selbstzweck, sondern ermöglicht den unentwegten Augendialog mit allen Beteiligten, namentlich mit den Sängern. Es gibt einen wunderbaren kurzen Film mit Schnitt einer Probe von Addio Fiorito aus Madama Butterfly mit Mario Del Monaco. Auf Santis Dirigentenpult liegt dabei alles Mögliche, nur keine Partitur. Zweitens verleiht ihm dieses Gedächtnis verbunden mit seinen bewundernswerten pianistischen Fähigkeiten, auch in den Proben die vollständige Souveränität in einer Produktion, und zwar von Anfang an. Und drittens verfügt er, der auch Komposition und Gesang studiert hat, über eine ausgezeichnete Singstimme, hierin Toscanini vergleichbar. Das macht seine Dirigate zu Dialogen mit den Sängern, getragen von der intimen Kenntnis eben auch der technischen Aspekte des Singens und damit einer höchsten Sensibilität für die Herausforderungen einer Partie. Immer wieder erfährt man, wie wohl sich ein Ensemble in den Händen von Nello Santi fühlt. Dieses Wohlgefühl verdankt sich aber nicht rücksichtsvoller Behaglichkeit, sondern dem unbedingten Willen, den Herausforderungen eines Werkes auf die denkbar beste Weise gerecht zu werden, Abend für Abend neu. Santi, der einen altmodisch langen Taktstock bevorzugt und das Dirigieren wie Toscanini oder auch Fritz Reiner vollständig von allen Gästen verzückter Selbstdarstellung freihält, Santi liebt den herben, den trockenen, den präzisen Klang. Die Neigung zu schwelgerisch üppiger Melodienseligkeit, zu vordergründigen Kompromissen, die sich bloßer Wirkungssucht verdanken, ist ihm fremd. Wer etwa erlebt, mit welch elementarer Wucht er die ersten Tosca-Akkorde meißelt, um dann das Orchester mit einer geradezu federnden Selbstverständlichkeit in die metrischen Komplikationen des Vorspiels zu entlassen, dem wird nicht allein die Unausweichlichkeit der Tragödie vor Augen stehen. Man wird darüber belehrt, wie ungeheuer präzise und klar Puccini komponieren konnte und warum über diesem Beginn die nur vermeintlich verwirrende Vortragsanweisung Vivacissimo con violenza steht. Oder wer hört, und dies bezeugt schon ein New Yorker Mitschnitt von 1964, wer hört, wie er den Dreiachteltakt des Pagliacci-Vorspiels mit ebenso eleganter wie schneidender Energie erfüllt, dem wird sich die architektonische Genauigkeit dieses Werkes sofort erschließen. Oder wer verfolgt, wie er das Duett zwischen Gilda und Rigoletto zu einem Psychogramm auffaltet, wie er Vater und Tochter geradezu aufeinander losgehen lässt, wer erlebt, wie er die letzte Fermate vor dem Orchesternachspiel bis fast zum Stillstand staut und dieses düster verschattete Nachspiel dann mit einem ganz feinen Accelerando unerbittlich in die Schlussakkorde vorantreibt, dem erst wird das Ausmaß der Tragödie, der er da gegenübersteht, vollends bewusst. Sie liegt eben in jedem Takt der Musik verborgen, auch in ihren vermeintlich schönen Stellen. Nello Santi hat mit allen bedeutenden Sängern der letzten 50 Jahre zusammengearbeitet. Die Namen, die von Bergonzi, Tacca und Gigli über Domingo und Pavarotti zu Flores, von Leonie Rysanek, Annelisa Rothenberger oder Birgit Nilsson über Katja Ricciarelli bis hin zu Elina Garancia reichen, diese Namen könnten ein Opernlexikon ersetzen. Zu den Regisseuren, mit denen er gearbeitet hat, gehören Otto Schenk, Michael Hampe, der heute Abend auch unter uns ist, oder Gilbert Desflot. Und natürlich die lange Gemeinsamkeit mit dem unvergessenen Klaus-Helmut Drese. Er ist auch jetzt stets offen für junge, für verheißungsvolle Stimmen und überhaupt, wie der heutige Abend erneut belegt, für junge Musiker. Seine Liebe galt und gilt dem italienischen Repertoire. Natürlich Verdi und Puccini, aber auch Rossini, Donizetti, Leon Cavallo, Zandonai Giordano und vielen anderen. In seiner reichen Konzerttätigkeit, die ihn viele Jahre vor allem an das NHK-Symphonieorchester in Japan gebunden hat, konnten die Zuhörer überdies erleben, dass er sich das sinfonische Repertoire mit der gleichen Genauigkeit und Leidenschaft erarbeitet hat, ob Beethoven, Tschaikowski oder Stravinsky. Dennoch, seine erste Welt blieb und bleibt die Oper. Zürichs Musikleben hat mehr als ein halbes Jahrhundert davon profitiert, dass sich ein Ausnahmedirigent wie Nello Santi beharrlich an diese Stadt und an ihr Opernhaus gebunden hat. Dafür ist ihm heute einerseits zu danken, verbunden mit den allerherzlichsten Glückwünschen zu dieser hochverdienten Ehrung. Vielleicht ist es aber auch der Anlass, kleine Hoffnungen zu äußern. Zum Beispiel auf einen neuen Lohengrin, den er vor langer Zeit in Zürich einstudiert hat, unter seiner Leitung, oder gar einen Don Giovanni, den er, obwohl er die Partitur natürlich auswendig kennt, tatsächlich noch nie dirigiert hat. Die Arbeit des Sisyphos endet nie und sein Glück kennt viele Schattierungen. Wir Hörer hoffen, an diesem Glück noch lange, immer wieder und immer wieder neu teilhaben zu dürfen. Vielen Dank.